NDR Info. Norddeutschland.
Mit Achim Gutzeit aus dem NDR Infostudio in Hamburg. Guten Tag. Es ist ein explosives Erbe. In der Nord- und Ostsee verrottet nach wie vor Weltkriegsmunition. Die Altlasten sollen geborgen werden. Dafür läuft an der mecklenburgischen Ostseeküste vor Boltenhagen an diesem Wochenende ein Pilotprojekt an. In 30 Tagen sollen aus rund 22 Metern Tiefe bis zu 15 Tonnen Altmunition aus dem Zweiten Weltkrieg vom Meeresgrund geholt werden. Das Ganze ist Teil des Sofortprogramms Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee. Für die Planung und Begleitung des Projekts ist das Unternehmen Seascape in Hamburg zuständig. Meine Kollegin Liane Kossmann hat darüber mit dem Geschäftsführer Wolfgang Sichermann gesprochen und ihn gefragt, wie viel Munition denn noch in Ost- und Nordsee liegen.
Wir gehen heute davon aus, dass allein in deutschen Gewässern der Nord- und Ostsee etwa 1,6 Millionen Tonnen Munition liegen, davon etwa 300.000 an der Ostseeküste und 1,3 Millionen in der Nordsee.
Ja, und was macht diese verrottenen Kriegswaffen so gefährlich?
Es ist gar nicht so eine Explosionsgefahr, die eigentlich nur dann gegeben ist, wenn wirklich eine starke mechanische Einwirkung auf die Kampfmittel stattfindet, zum Beispiel über Baumaßnahmen, sondern es ist eher so, dass durch die korrodierenden Behälter Stück für Stück Sprengstoffe freigesetzt werden. Die lösen sich gut in Wasser, die Bestandteile sind krebserregend und auch mutationsfördernd. Und es besteht die Gefahr, dass sich in der Marinennahrungskette anreichert in Flora und Fauna und dementsprechend auch Auswirkungen dann auf die Biodiversität und am Ende vielleicht auch unsere Lebensmittel haben kann.
Und was passiert jetzt genau bei dieser Aktion vor Boltenhagen? Wie läuft so eine Bergung von Altmunition ab?
Zunächst muss man sich noch natürlich einen Überblick verschaffen, was liegt ungefähr wo. Von daher findet zunächst eine Sondierung statt. Typischerweise kommen da Sonarsysteme zum Einsatz. Das sind fein auflösende Echolote, mit der ich die Kontur des Meeresbodens erkennen kann. Dann kann ich auch Kampfmittel erkennen, die dort liegen, die auf der Oberfläche liegen. Was man nicht sehen kann, damit ist zum Beispiel, was im Meeresgrund liegt. Darum wird auch eine sogenannte magnetische Sondierung durchgeführt, dass man auch Abweichungen vom natürlichen Erdmagnetfeld erkennen kann, was dann einen Rückschluss auf metallische Körper, auf Kampfmittel zulässt. Also wenn man diesen Überblick hat, was wo liegt, dann wird ein Räumplan erstellt. Ist auch noch wichtig, wie ist der Untergrund beschaffen? Kann ich mich mit meinem Bergegerät verankern? Kann ich das aufstellen? In der Ostsee ist das Wasser ja nicht so tief, sodass ja die Möglichkeit besteht, das auch mit stehenden Plattformen zu machen. Und wenn das geklärt ist, wird das Arbeitsgebiet abgesperrt, sodass dann auch kein anderer Schiffsverkehr durchführt oder auch hier im Sommer Wassersportler etc., sodass dann sehr ungestört und konzentriert mit der Bergung begonnen werden kann. Das wird einerseits durch Taucher ausgeführt, andererseits auch durch ferngesteuerte Fahrzeuge, Unterwasser-Tauchroboter nennen wir das, wo dann in der Tat Munitionsstück für Munitionsstück identifiziert wird und unter Wasser in ein Transportbehältnis gelegt wird.
Und was passiert dann mit dieser Altmunition? Wie geht es dann weiter?
Dann geht es ja also sozusagen, wenn festgestellt ist, dass man die auch sicher handhaben, transportieren kann, dann geht es in den nächsten Schritt in die Entsorgung. Aktuell, heutzutage, gibt es eigentlich nur Entsorgungsmöglichkeiten an Land, die das umweltverträglich durchführen können. Das heißt, die Munition wird an Land transportiert und dann zu einer Entsorgungseinrichtung an Land gebracht. Allerdings, und die Zahlen, die Größenordnung, die haben wir vorhin ja genannt, reichen die Kapazitäten an Land nicht dafür aus. Darum ist ein wesentlicher Auftrag auch des Sofortprogramms, eine schwimmende, mobile Anlage zu entwickeln, wo die Munition dann direkt auf See entsorgt werden kann. Soweit sind wir noch nicht, aber gerade diese Probebergung vor Boltenhagen dienen dazu, Erkenntnisse zu sammeln, in welchem Zustand ist die Munition, wie komplex ist es, das sicher zu identifizieren, um dann auch so einen Entsorgungsprozess passend zu konzipieren.
Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es ist eben erstmal ein Pilotprojekt. Welche Bedeutung haben die Erkenntnisse dann für die Munitionsbergung insgesamt?
Also es sind sozusagen zweigliedrig. Einerseits, wie ich es gerade sagte, sind das technologische Parameter, die wir ermitteln, um auch so einen Entsorgungsprozess auf See möglichst effizient gestalten zu können. Effizient und sicher, das ist, muss man ja immer sehen, dass wir hier von Waffen sprechen, von großen Sprengstoffmengen. Andererseits, und das ist sozusagen mehr die politische und gesellschaftliche Komponente, was kostet das denn eigentlich? Denn dafür gibt es bisher wenige Kennwerte, gerade wenn man Munition in den sogenannten Versenkungsgebieten wirkt, die ja nach dem Krieg im Zuge der Entwaffnung des Deutschen Reichs durch die Alliierten eingerichtet wurden, wo die Munition sehr, sehr dicht übereinander, nebeneinander liegt. Und von daher wird es auch darum gehen, sozusagen hier Kennzahlen zu ermitteln. Was kostet das? Welche Leistungsfähigkeit habe ich? Und wie kann ich so einen Prozess langfristig auch skalieren, um letztendlich die Größenordnung, über die wir gesprochen haben, handhaben zu können und das Problem zu lösen?
Soweit Wolfgang Sichermann, Geschäftsführer von Seascape in Hamburg. Das Unternehmen ist für die Planung und Begleitung des Sofortprogramms Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee zuständig. Die Nutzung des US-amerikanischen Analysetools Palantir bei deutschen Sicherheitsbehörden ist umstritten. Einige Länder nutzen sie, andere nicht. Jetzt haben Niedersachsen und Bremen Position bezogen. Sie wollen Palantir auch künftig nicht bei der Polizeiarbeit einsetzen, das sagten Sprecher der Innenressorts in Bremen und Hannover. Sie setzen dagegen auf eine europäische Lösung. Jasmin Anderten erklärt, warum.
Es geht darum, wie sicher die Daten sind. Mithilfe der Software können große Datenmengen ausgewertet werden. Die Polizei in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern setzt sie bereits im Kampf gegen Terrorismus, Kindesmissbrauch und organisierte Kriminalität ein. Datenschützer warnen aber, dass dabei auch Informationen Unbeteiligter verarbeitet werden und das Unternehmen unbemerkt Polizeidaten zum Beispiel an US-Geheimdienste fließen lässt. Palantir weist das zurück. Die Software laufe in Deutschland auf Polizei-Servern, daher sei ein Zugriff auf die Daten von außen nicht möglich, so ein Unternehmenssprecher. In Niedersachsen heißt es aus dem Innenministerium, man halte Datenanalysesysteme für sehr hilfreich. Ministerin Behrens habe aber ihre Präferenz für eine europäische Lösung mehrfach deutlich gemacht. Der Bremer Innensenator Meurer sieht im Bremer Polizeigesetz keine Rechtsgrundlage für den Einsatz der Software Palantir. Er verweist auf einen Beschluss der Innenministerkonferenz, die innere Sicherheit weiter zu stärken und digitale Souveränität in Europa anzustreben. Bundesinnenminister Dobrindt will dagegen den Einsatz auch auf Bundesebene prüfen.
An diesem Wochenende findet in Rostock wieder die traditionelle Hanse-Sale statt. Es sind wie immer eine ganze Reihe von Großseglern dabei und auch das klassische Fischbrötchen wird an vielen Imbissen angeboten. Einer der Stände bietet allerdings ein Novum an. Der Fisch im Brötchen kommt nicht aus der Ostsee, sondern aus den Laboren der dortigen Universität. Katja Bülow hat sich das genauer angesehen.
Science Sale, Wissenschaftssale heißt der Bereich des Stadthafens, auf dem die Uni zeigt, woran sie gerade forscht. Studentin Valentina Börnecke hat bei einer der Imbissbuden angeheuert und sie muss immer wieder erklären, was sie da über den Tresen reicht.
Ein Brötchen mit Salat, toller Soße und in Rostock gezüchteten afrikanischen Pelz.
In Aquakultur von den Agrarwissenschaftlern gezüchtet, um die Fischbestände in der Ostsee zu schonen. Urlauber Michael Bauer allerdings ist beim Stichwort Aquakultur erst einmal skeptisch.
Ich habe da mal so Reportagen gehört über Schottland oder Norwegen, dass das eine ziemliche Pharmazie-Orgie sein muss. Also viele Antibiotika und nicht sonderlich tolle Auswirkungen aufs Meer drumherum.
Aber genau das passiert an der Rostocker Uni nicht. Die nämlich hat ihre Fischzucht in großen Plastikkanistern eng mit der Pflanzenzucht gekoppelt. So Erwin Berchtold von der Agrarwissenschaftlichen Fakultät.
Genau, ja, also man kann das Wasser dann im Kreislauf zirkulieren lassen. Das heißt, das Wasser geht zur Pflanze, die nimmt die Nährstoffe aus dem Wasser raus, die sie braucht. Und dann schickt man das Wasser, das ja dann dadurch auch wieder gereinigt wird, zurück zu den Fischen.
All das garantiert antibiotikafrei. Alles andere würde den eingebauten Naturfilter sofort zerstören. Und die Welse sind extra ausgewählt, weil es ihnen nichts ausmacht, auf engstem Raum miteinander zu leben. Alles in allem eine umweltfreundliche und effiziente Methode, um die Menschheit in Zukunft zu ernähren, meint Berchtold. Urlauber Michael Bauer ist zufrieden.
Also ich komme aus Bayern, ich bin jetzt kein großer Fischexperte, aber kann man als Fischbrötchen, muss man ja sagen, Fischsemmel bei uns, sehr gut genießen.
Wobei das Projekt der Uni bisher nur mit wenigen Fischarten funktioniert. Und auch an der Frage, welche Pflanzen, abgesehen von Kräutern, sich dafür eignen, forschen die Wissenschaftler noch.
Ein neues Kreuzfahrtschiff für den US-Konzern Disney hat heute die Bauhalle der Papenburger Meyer-Werft verlassen. Unter den Augen von mehreren tausend Schaulustigen wurde die Disney Destiny in den Werfthafen geschleppt. Für den Spätsommer ist die Überführung über die Ems in die Nordsee geplant. Sinja Schütte.
Die Reederei Disney Cruise Line, die den Kreuzfahrtriesen in Auftrag gegeben hat, feiert das Ausdocken der Disney Destiny besonders groß. Amerikanische Medien wurden bereits am Donnerstag eingeflogen, um sich das Schiff anzusehen, das schon bald von Florida aus in See stechen soll. Mit Kinos, Musicals und Wasserrutschen an Bord ist der 340 Meter lange Ozeanriese mit einem Freizeitpark auf dem Wasser vergleichbar. Allerdings wird es, nach heute rund 1,5 Jahren, ruhig im Werfthafen. Weitere Kreuzfahrer wie die Carnival-Festivale oder ein neues Disney-Schiff befinden sich zwar im Bau, werden aber erst im Frühjahr 2027 ausgedockt. Teilbereiche der Werft gehen zwischenzeitlich in Kurzarbeit. Zwar hat die neue Geschäftsführung es geschafft, dass Disney Cruise Line seine Schiffe nach Baufortschritt bezahlt und nicht erst 80% des Kaufpreises bei Übergabe, aber nach 2031 sind die Auftragsbücher, Stand heute, leer. Außerdem ist unklar, wer finanziell einspringt, wenn der Bund tatsächlich, wie angekündigt, 2028 aussteigt.
Das ist schon ungewöhnlich. Ein Orchester spielt in einem Konzertsaal und niemand sitzt, denn es gibt keine Stühle. Stattdessen tanzt das Publikum. So war es gestern in der Kulturwerft Golan in Lübeck. Dort ist das Orchester im Treppenhaus im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals aufgetreten und kaum jemand stand still.
Die dunkle und bunt beleuchtete Backsteinhalle gleicht keinem klassischen Konzertsaal, sondern eher einer Diskothek. Und das, obwohl auf der Bühne 13 Musikerinnen und Musiker stehen und sitzen, unter anderem mit Geigen, Trompeten, einem Cello, einem Schlagzeug und einer Querflöte. Dirigent Thomas Post ist die ganze Zeit in Bewegung, hüpft wie ein Flummi in seiner Glitzerhose und seinem schwarzen Hemd von links nach rechts. Dabei rückt das Dirigieren auch mal in den Hintergrund. Kein Wunder bei dem Motto des Abends, Disco.
Hinter Disco war tatsächlich der Gedanke, es gab immer klassische Tanzmusik und seit fast 100 Jahren gibt es einfach nicht mehr. Und die Frage war, was muss man heute machen, um das Publikum zum Tanzen zu bringen und wie kann die Musik dazu sein? Und natürlich steht sie so auf der Schnittstelle zwischen Clubmusik und neuer Musik oder Minimal Music,
sagt Dirigent Thomas Post. Er hat das Orchester 2006 in Hannover gegründet. Der Name Orchester im Treppenhaus kommt von ihrem ersten Auftritt. Der fand nämlich in einem Treppenhaus statt. Mit den Musikerinnen und Musikern wollte Thomas Post klassische Konzertformate aufbrechen, neue Wege suchen und ein breiteres Publikum ansprechen. Das funktioniert in der Kulturwerft Gollern in Lübeck sehr gut. Hier kommen Jung und Alt zusammen.
Ich hatte gar keine Erwartungen, aber ich bin sehr überrascht, weil es einen großen Spaß gemacht hat, wie man so Dissonanzen so in die Füße kriegt.
Mir hat es auch sehr gut gefallen. Alles niedrigschwellig und das ist super.
Am Abend gibt es Minimal Grooves und Live Beats, die auf Elemente zeitgenössischer Musik treffen. Das macht die Musik aus und überrascht das Lübecker Publikum. Immer wieder bindet das Orchester die Gäste mit ein. Der Schlagzeuger steht plötzlich vorne auf der Bühne und teilt das Publikum in drei Gruppen auf. Er macht unterschiedliche Body Percussion vor, das Publikum klatscht und trommelt es nach. Schließlich setzt das Orchester wieder ein.
Unsere Spezialität ist, dass wir sehr stark den Kontakt zum Publikum suchen und es, glaube ich, damit auch sehr oft schaffen, das Publikum mit dieser Musik ganz besonders stark auch berühren zu können.
Thomas Post stellt sich aber auch immer wieder die Frage, was kann klassische Musik heute?
Ich würde sagen, Klassik kann einfach sehr viel mehr, als die meisten Menschen denken. Ich glaube, viele haben damit sowieso gar keine Berührung und wenn, dann finden sie es vielleicht ja manchmal irgendwie schön, manchmal vielleicht auch ein bisschen langweilig oder irgendwie eher so ein bisschen wie so eine schöne Berieselung, so, wo man aber vielleicht auch nicht zu lang dabei sein will. Aber dass klassische Musik einfach unglaublich intensiv und fesselnd sein kann und einen auch in Welten bringen kann, die man mit keiner anderen Kunst erreichen kann, das wünsche ich einfach sehr vielen Menschen, dass sie das erleben können.
Nach einigen Zugaben ist das Konzert nach etwas mehr als 90 Minuten vorbei. Ein Gast ist hin und weg.
Das war absolut fantastisch, völlig überraschend gut. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es so cool ist. Also Klassik-Techno, voll geil. Der Dirigent, der war ja schon schweißgebadet nach zwei Stücken irgendwie und der hat ja richtig Gas gegeben. Fand ich super.
Tanzen zu klassischer Musik. Linda Ebner berichtete aus Lübeck. In Hamburg werden noch jede Menge junge Menschen für Freiwilligendienste gesucht. Interessierte können sich jetzt auch noch kurzfristig für den Herbst bewerben, heißt es von Verbänden und Trägern. Katrin Otto mit den Einzelheiten.
In Kitas, Schulen, Seniorenheimen, in der Obdachlosen- und Behindertenhilfe sind die Freiwilligen unverzichtbare Arbeitskräfte. In der Corona-Zeit konnten sich Träger und Verbände vor Bewerberinnen und Bewerbern für das freiwillige soziale Jahr kaum retten. Seitdem ist das Interesse deutlich abgeflaut, heißt es etwa vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Diakonie Hamburg meldet noch rund 100 freie Plätze und wirbt mit Teilzeitangeboten und flexibler Einstiegszeit. Auch das Erzbistum hat noch Stellen frei. Jugendliche könnten sich unbedingt noch kurzfristig bewerben. Beim AWO-Landesverband ist erst die Hälfte der rund 180 Stellen besetzt. Wer sich jetzt bewirbt, könnte schon im Oktober starten, heißt es. Am beliebtesten sind bei den Jugendlichen bisher Stellen in Kitas, melden die Verbände. Wer ein soziales Jahr absolviert, muss aber nicht zwingend mit Menschen arbeiten. Freiwillige werden auch für Organisations- oder Netzwerkarbeit gesucht, zum Beispiel für Social-Media-Teams.
Und das war der Norddeutsche Überblick mit Achim Gutzeit aus dem NDR-Infostudio in Hamburg. Und unsere Kindernachrichten machen ja im Moment Sommerferien. In dieser Zeit stellen wir Ihnen und euch aber jede Woche eine berühmte Persönlichkeit vor. Also Entdecker, Sängerinnen, Politiker, Erfinder, Erfinderin. Heute geht es um eine ganz besondere Erfindung, die wohl jeden in seiner Kindheit geprägt hat. Kam ein kleiner